das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Sie wollten wohl, dass es noch mehr Opfer gibt. Die Mitglieder der mutmaßlichen Terrorzelle, die in Spanien unvermittelt Menschen angriffen und viele von ihnen töteten. In Barcelona versuchen die Menschen zwei Tage nach dem Attentat ihre Gefühle auszudrücken. Weder Angst noch Hass steht hier in der Mitte. Daneben ein Friedenszeichen. Trauernde beschreiben so ihre Gedanken nahe des Tatorts, an dem 13 Menschen starben und mehr als 120 verletzt wurden. Der Hauptverdächtige, der mit einem Kleinlaster in die Menschenmenge fuhr, ist noch immer nicht gefasst. Und auch wenn mehr und mehr Details zu den Tätern bekannt werden, noch ist dieser Terroranschlag schwer zu fassen. Die spanischen Behörden gehen von einer islamistischen Gruppe aus, die offensichtlich noch verheerendere Angriffe geplant hatte. Natalia Bachmeier berichtet.
Am zweiten Tag nach dem Attentat wagt Rainer John sich wieder auf die Ramblas. Der Tatwagen raste am Donnerstagnachmittag nur ein paar Meter weiter an ihm vorbei. Selbst unter Schock versuchte er dann zu tun, was ein Arzt eben tut, erste Hilfe leisten.
Ich habe gesehen, Leute, die tot sind, denen kann ich nicht mehr helfen. Menschen, die schreien, die sind Herz-Kreislauf-stabil, denen brauche ich auch nicht zu helfen. Ich habe nur nach Leuten geguckt, die bewusstlos sind, wo ich gesehen habe, dass die noch atmen.
Der Mann, dem Rainer John dann half, wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Zivilschutz meldet, dass derzeit noch mehr als 50 Opfer stationär behandelt werden. Heute stattete ihnen das spanische Königspaar einen Besuch ab. Und am Tatort zeigte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel seine Anteilnahme.
Jetzt gilt es natürlich, den Angehörigen und den Opfern zu helfen und gleichzeitig die Zusammenarbeit in Europa weiter so gut zu entwickeln, wie das ja in den letzten Monaten bereits geklappt hat.
Für die katalanische Polizei fügt sich das Bild der Terrorzelle jeden Tag ein Stück mehr zusammen. Sie war größer als ursprünglich angenommen und gut organisiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie 12 Mitglieder hatte. Mittlerweile sei die Identität von allen bekannt. Nach 3 von ihnen werde allerdings noch gefahndet. Und in Alcanar, dort, wo in der Nacht vor den Anschlägen ein Wohnhaus explodierte, sollen Leichenteile eines Imams gefunden worden sein, der nördlich von Barcelona lebte. Die Polizei bestätigt das zwar nicht, hat aber immerhin sein Wohnhaus durchsucht. Der Mann könnte der Kopf der Gruppe gewesen sein. Am Vormittag beriet sich der Innenminister mit einem Gremium von Sicherheitsberatern, deren einhellige Meinung, eine unmittelbare Anschlagsgefahr bestehe derzeit nicht mehr.
Reforzando el nivel actual.
Wir verstärken die Anstrengungen unserer Kräfte mit verschiedenen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, behalten dabei aber die aktuelle zweithöchste Terrorwarnstufe Nummer 4 bei. Die höchste Terrorwarnstufe wird also einstweilen nicht ausgerufen. Die Einwohner und die Besucher von Barcelona werden aber noch eine Weile mit einem Stadtbild voller schwer bewaffneter Sicherheitskräfte leben müssen.
Der türkischstämmige Kölner Schriftsteller Doğan Akhanlı hat schon vieles durchleben müssen. In den 80er Jahren saß der Linke in einem türkischen Militärgefängnis. Später wurde er noch einmal verhaftet. Und heute, nun nahmen ihn spanische Behörden während eines Urlaubs dort fest, auf Ersuchen der türkischen Behörden. Dazu muss man wissen, Akhanlı lebt seit mehr als 25 Jahren in Deutschland, hat inzwischen auch nur noch den deutschen Pass. Und so wird erneut ein Deutscher, der bekennender Kritiker der türkischen Regierung und ihres Präsidenten ist, festgehalten. Ob aus diesem Grund ist nicht klar, was ihm konkret vorgeworfen wird, unbekannt. Sicher ist, es belastet die deutsch-türkischen Beziehungen auf ein neues. Matthias Deiß berichtet.
Es ist nicht seine erste Erfahrung mit der türkischen Justiz. 2010, damals war er schon Deutscher, wurde Doğan Akhanlı in der Türkei verhaftet, als er seinen todkranken Vater besuchen wollte. Der Vorwurf, Beteiligung an einem tödlichen Raubüberfall auf eine türkische Wechselstube, wurde später fallen gelassen. Akhanlı kam frei. Sein Anwalt weiß nicht, was ihm diesmal vorgeworfen wird. Kontakt zu seinem Mandanten hatte er nach der Festnahme keinen, erzählt er den Tagesthemen kurz vor dem Abflug nach Spanien, wo sein Mandant festgenommen wurde.
Die Türkei möchte Menschen, die ihr nicht genehm sind, zeigen, dass sie nirgendwo sicher sind. Leider geschieht das unter Missbrauch von rechtsstaatlichen Grundsätzen, sodass Interpol als verlängerter Arm des türkischen Regimes verwendet wird.
Die Festnahme Akanlis erfolgte am frühen Morgen in Granada durch spanische Polizeibeamte, nachdem sich die türkischen Behörden mit einem entsprechenden Ersuchen an Interpol gewandt hatten. Schriftsteller Akanlis hatte auf der Bühne und in seinen Büchern immer wieder den Völkermord an den Armeniern und seine eigene Inhaftierung in der Türkei nach dem Militärputsch in den 80ern thematisiert. In Deutschland wird deshalb vermutet, dass Erdogan einen weiteren Gegner mundtot machen will.
Offensichtlich ist es so, dass was bei uns ganz normale Menschen sind, sind in der Türkei Terroristen. Und das kann nicht angehen, das ist nicht akzeptabel. Doğan Akanlı muss von den spanischen Behörden sofort freigelassen werden. Und es muss Konsequenzen geben für die Zusammenarbeit im Bereich der Polizei mit der Türkei.
Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fordert, die Festnahme müsse politische Konsequenzen haben.
Das ist eine neue Stufe der Eskalation. Deshalb glaube ich, dass eine der Antworten sein muss, dass wir der Türkei sagen, weitere und vertiefte Wirtschaftsbeziehungen sind, solange die Türkei sich so verhält, nicht möglich.
Außenminister Gabriel ließ am Abend mitteilen, die Bundesregierung lehnt eine Auslieferung Akanlis, der in Madrid morgen von den spanischen Justizbehörden angehört werden soll, ab. Außerdem habe man die spanische Regierung gebeten, den Deutschen schnellstmöglich konsularisch betreuen zu können.
Das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und der Türkei ist ohnehin angespannt. Für Streit sorgt auch Erdogans Aufruf an türkischstämmige Deutsche, bestimmte Parteien nicht zu wählen. Neben anderen hatte das auch Bundesaußenminister Gabriel kritisiert. Heute kam die Retourkutsche. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Doppner.
Erdogan warf Gabriel vor, mit seiner Kritik zu weit gegangen zu sein. Der Bundesaußenminister hatte erklärt, Erdogans Aufruf, weder CDU, SPD noch Grüne zu wählen, sei ein einmaliger Eingriff in die Souveränität der Bundesrepublik. In einer Rede vor Anhängern sagte Erdogan wörtlich an Gabriel gerichtet, wer sind Sie, den türkischen Präsidenten anzusprechen? Beachten Sie Ihre Grenzen. Reaktionen aus Deutschland müsse die Türkei nicht fürchten, fügte er hinzu. Einen Tag nach dem Messerangriff im finnischen Turku mit zwei Toten haben die Ermittlungsbehörden erste Erkenntnisse mitgeteilt. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Der mutmaßliche Täter, ein 18-jähriger Marokkaner, sei 2016 nach Finnland gekommen und habe Asyl beantragt. Er und vier weitere Marokkaner wurden festgenommen. Die Terrormiliz IS beanspruchte die Tat für sich. Beim G20-Gipfel in Hamburg vor rund 6 Wochen war mehr als 30 Journalisten kurzfristig die Akkreditierung für die Berichterstattung entzogen worden, wegen ernsthafter Sicherheitsbedenken. Die Grundlage dafür soll laut dem ARD-Hauptstadtstudio teilweise auf fehlerhaften und rechtswidrigen Daten beruht haben.
Für Florian Boyot gehört es zum Alltag, bei Demonstrationen zwischen den Fronten zu arbeiten. Bei einem solchen Anlass wurde der Fotograf vor 1,5 Jahren von einer Polizistin umgerannt und anschließend wegen Widerstands gegen Polizeibeamte angezeigt. Das Verfahren endete mit einem Freispruch wegen erwiesener Unschuld. Doch der Vorgang war längst in der Gewalttäterdatei des BKA gespeichert und blieb auch nach dem Freispruch der einzige Grund, den Fotografen auf die schwarze Liste für den G20-Gipfel zu setzen.
Wenn es nicht mal irgendeine strafrechtliche Verurteilung in diesem Zusammenhang gegeben hat, dann ist es skandalös, dies noch in den Dateien zu halten.
Auch einem weiteren Fotografen wurde die Akkreditierung entzogen, obwohl er in seinem Leben nur einmal wegen eines Bagatelldelikts verwarnt worden war. Ansonsten enthält die Liste bis zu 10 Jahre alte Einträge, vor allem aber längst geklärte Missverständnisse bei beruflichen Einsätzen. Florian Boyot geht es nun auch nicht mehr nur um die eigene Rehabilitierung.
Ich nehme an, dass es auch andere Kollegen, die schon auf den Daten sind und die das noch nicht wissen, weil sie keine Akkreditierung vorgenommen haben und die unter Umstand bei irgendeinem anderen Anlass vor der Tür bleiben müssen.
Viele Kollegen vom Boyot warten derweil immer noch auf Auskunft, warum ihnen die Akkreditierung zum G20-Gipfel entzogen wurde.
Sturm und Gewitter haben in der vergangenen Nacht im Süden und Osten Deutschlands schwere Schäden angerichtet. Zahlreiche Bahnstrecken in Bayern waren auch heute noch gesperrt. Ein Festival am Chiemsee musste abgebrochen werden, weil die Böen Bühnen und Zelte beschädigt hatten. Mindestens 22 Menschen wurden verletzt. In Oberösterreich stürzte ein Festzelt ein, dabei kamen 2 Menschen ums Leben. Mindestens 120 Verletzte mussten versorgt werden.
Und wieder prallen in den USA Welten aufeinander. Eine Woche nach den Gewaltexzessen von Charlottesville wurde heute in Boston demonstriert. Wieder marschierten Rechtsextreme auf und wieder stellten sich ihnen Tausende entgegen, um ein Zeichen gegen Hass und Rassismus zu setzen. Dabei blieb es weitgehend friedlich. Es ist ein regelrechter Kulturkampf, der da läuft und der nicht zuletzt vom Präsidenten höchstpersönlich immer wieder angefacht wird. Und dass Donald Trump sich jetzt von seinem ultrarechten Chefstrategen Steve Bannon trennte, wird wohl wenig ändern, verkündete der doch gleich, weiter gegen Trumps Widersacher in den Krieg zu ziehen. Claudia Buckenmeier.
Schande, rufen Tausende. Sie sind gekommen, um einer kleinen Kundgebung von rechten Gruppen zu zeigen, dass sie nicht für die Mehrheit im Land sprechen. Geht nach Hause, fordern sie. Die paar Dutzend Rechte haben sich ausgerechnet in dem Pavillon versammelt, in dem vor mehr als 50 Jahren Martin Luther King eine Rede für die Freiheit der Schwarzen gehalten hatte. Bis zu 40.000 setzen ein Zeichen gegen den Hass. Die verschiedenen Kulturen, Ethnien, Religionen, sie sind hier alle zusammengekommen. So etwas habe ich so noch nicht gesehen. Es ist eine Demonstration gegen rechte Gruppen, aber dahinter steht auch die Kritik an einem Präsidenten, den sie für die Spaltung in der Gesellschaft verantwortlich machen. Er ermutigt zu Gewalt und Hass. Er verhindert Mitgefühl für Menschen, wenn es um ihre Hautfarbe geht, ihre Religion, Rasse oder sexuelle Orientierung. Um all das, was er nicht unterstützt. Um all die, die nicht wie er aussehen oder klingen. Donald Trump hat währenddessen Steve Bannon für seine Dienste gedankt. Der Mann, der vielen als radikaler Einflüsterer von Trump gilt, hat gestern das Weiße Haus verlassen. Und der Präsident hofft, dass Bannon Breitbart News eine starke Stimme gibt, vielleicht noch besser als früher. Steve Bannon, der unverzüglich zu der rechtspopulistischen Internetplattform zurückkehrte, verspricht, weiter für Trump in den Krieg zu ziehen. In einem Interview liest sich das dann so: Ich bin frei, ich habe meine Waffen wieder in der Hand. Hinweis auf eine neue Zuspitzung? Das befürchten auch viele in Boston. Wir erinnern Trump daran, dass es Vernunft und Solidarität sind, die etwas bewirken. Der Präsident heute versöhnlich. Er dankt den friedlichen Demonstranten in Boston und den Polizisten für ihren Einsatz, wie immer über Twitter.
Zum Sport und zur Fußball-Bundesliga, in der die Bayern gestern mal wieder mit einem Sieg gestartet sind. Aber ganz oben steht jetzt erstmal ein anderer Club, Andreas Kickel.
Ja, an der Tabellenspitze, da hat sich der deutsche Pokalsieger zunächst mal bequem gemacht. Borussia Dortmund gewann zum Auftakt souverän, absolut problemlos, 3:0 in Wolfsburg. Ein Erfolg, ja, der auch die nervigen Querelen des Clubs mit seinem zuerst streikenden und jetzt vom Verein kaltgestellten Star Ousmane Dembélé zumindest für ein paar Tage in den Hintergrund rücken lässt.
Sie haben ihren Spaß, die Dortmunder, auch ohne den suspendierten Ousmane Dembélé, der partout zum FC Barcelona wechseln will.
Es ist ja auch sehr viel drumherum jetzt gerade passiert. Trotzdem muss man auch mal den Hut vor der ganzen Mannschaft ziehen, vor dem Trainerteam und vor dem ganzen Verein, wie die mit dieser Situation umgehen. Es war bei uns in der Kabine nie ein Thema. Wir sind immer fokussiert geblieben.
In Wolfsburg brauchen sie 22 Minuten zur Führung. Christian Pulisic ersetzt Dembélé und macht das richtig gut. 0:1. So schießt und spielt man sich dauerhaft in ein Team. Dortmunds neuer Trainer Peter Bosch kann zufrieden sein. Es gelingt seiner Mannschaft viel. Marc Bartra mit erstaunlich viel Raum und noch mehr Gefühl. Genau da sollte er hin. Bartra spielte lange in Barcelona und gedenkt in diesem Moment den Opfern in seiner Heimat. Der Schlusspunkt von sehr starken Dortmundern gegen schwache Wolfsburger ist dem Torschützenkönig der vergangenen Saison vorbehalten. Pierre-Emerick Aubameyang. 0:3. So kann es losgehen.
Wir haben heute sehr gute Sachen gesehen, aber auch Sachen, die noch besser müssen. Aber wenn man 0:3 gewinnt in Wolfsburg, muss man sehr zufrieden sein.
Ohne Dembélé, aber dafür wieder mit Mario Götze nach einem halben Jahr. Auch so kann Dortmund erfolgreich sein.
Hannovers Rückkehr in die Bundesliga nach einjähriger Abstinenz, sie hätte nicht besser laufen können, zumindest vom Ergebnis her. Mit dem 1:0 in Mainz machten die 96er die ersten drei Saisonpunkte perfekt und zu verdanken hatten sie den Sieg vor allem einem, dem routinierten Kapitän, dem es dennoch an Erfahrung fehlt. Klingt komisch, ist aber so.
Eine besondere Kapitänsbinde. Ein verschmitztes Lächeln. Philipp Schauner und seine Geschichte ist die Geschichte beim 1:0-Sieg des Aufsteigers Hannover 96 bei Mainz 05.
Ja, Czauny hat heute, glaube ich, sein erstes Bundesligaspiel von Beginn an gemacht.
Ja, eben, alter Hase.
Klingt komisch, ist aber so. Philipp Czauny hat genau einmal Bundesliga gespielt. Auf sein zweites Spiel auf heute muss er 12 Jahre warten. Der alte Hase sichert mit 31 Jahren als Kapitän Hannover den Sieg. Vor allem in der ersten Halbzeit sind die Mainzer wesentlich besser, sind dem Tor immer wieder sehr nah. Aber da steht ja dieser Czauny.
Und ist schon, wenn du nach so langer Zeit dein erstes Bundesligaspiel machst, dann läufst du auf einmal auch noch als Kapitän in der Bundesliga auf. Das war heute mental schon eine Riesensache. Deswegen bin ich froh, dass ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe heute, dass wir gewonnen haben.
Hannover mauert und setzt dann den entscheidenden Nadelstich. 73 Minuten gespielt, Martin Harnik. Die Partie steht auf dem Kopf. Mainz besser, aber Hannover führt. Und zwar bis zum Ende, weil Czauny alles hält und wenn er geschlagen ist, auch noch Glück hat. Vielleicht wegen eines Glücksbringers. Czauny trägt die 7 vom verletzten Kapitän Edgar Pripp. Hannover gewinnt in Mainz 1:0. Für Philipp Czauny hätte der Tag gar nicht besser laufen können.
Und wir schauen auf die anderen Ergebnisse. Hoffenheim gewinnt gegen Bremen 1:0. Berlin schlägt Stuttgart 2:0. Der HSV startet mit einem 1:0 über Augsburg und auch Schalke mit einem Heimsieg 2:0 gegen Leipzig. Bereits gestern das 3:1 der Bayern gegen Leverkusen. Morgen trifft noch Freiburg auf Frankfurt und Gladbach hat die Kölner zu Gast. Timo Glock hat im niederländischen Zandvoort den 4. Sieg seiner DTM-Karriere gefeiert. Der langjährige Formel-1-Pilot führte damit einen Dreifacherfolg für BMW an. Denn Zweiter heute wurde Titelverteidiger Marco Wittmann vor Maxime Martin aus Belgien. Und die deutschen Hockeyfrauen sind mit einem Sieg in die Europameisterschaft gestartet. In Amsterdam gewann der Olympiadritte gegen Außenseiter Schottland 4:1. Morgen wartet dann Olympiasieger und Titelverteidiger England auf das deutsche Team. Ja, und auf sie warten jetzt noch die Lottozahlen. Hier sind sie. 2, 10, 29, 35, 45, 48, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und nach dem Lotto kommt jetzt Kolle. Und der macht uns wenig Freude, Sven Plöger.
Ja, genau. Also um der Verwechslung vorzubeugen, ich bin nicht Kolle, ich bleibe Sven Plöger. Aber Kolle, das ist das Tiefdruckgebiet, Pina, was da über Skandinavien hängt. Und das wird unser Wetter noch ein bisschen bestimmen. Also es bleibt dann ein bisschen wechselhaft. Und wir gucken mal auf die Situation bei der Bewölkung. Das ist das Satellitenbild zunächst. Sie sehen hier ein Tief auf dem Atlantik und Sie sehen hier das Tief bei Skandinavien. Das ist tatsächlich Kolle. Und wir haben mal die Frontensysteme und die Tiefdruckgebiete hier tatsächlich drüber gelegt. So schön kann aus einem Wolkenfeld dann eine Wetterkarte werden. Hier sehen Sie das Tief, hier sehen Sie die Warmfront, da kommt dann wärmere Luft, auch später in unsere Richtung voran. Und Sie sehen hier gleichzeitig dieses Tief mit dem wunderbaren Namen Kolle. Und da im Zusammenhang mit diesem Tiefdruckgebiet kann es auch tatsächlich immer wieder Schauer geben. Und Uwe Schmale hat heute auf Sylt ein bisschen rumfotografiert und einen solchen Schauer eingefangen. Und diese Schauer, die werden uns weiter begleiten. Ich nehme mal kurz ein Ohr raus, was gerade ein bisschen Störgeräusche produziert. Und wir schauen in die Nacht hinein. Da ist es so, dass es im Nordwesten einzelne Schauer teilweise mit Blitz und Donner geben kann. Und hier ganz im Süden am Alpenrand, da gab es beispielsweise ein kräftiges Gewitter, was uns jetzt in der letzten Zeit doch ordentlich beschäftigt hat. In Ottobeuren zum Beispiel sind 22 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter binnen einer einzelnen Stunde gefallen. Sonst ist alles ruhiger in der Nacht. Temperaturen meistens 9 bis 13 Grad. In höheren Tallagen geht es runter bis 6 Grad. Örtlich sogar Richtung Schwarzwald und Baar bis 2 Grad. Da richtig kalt, wenn es aufklart. Dafür morgen Vormittag schön. Im Nordwesten und am Alpenrand weiterhin wechselhaft mit Schauern und im Norden Gewittern. Und nachmittags breiten sich die Schauer durch Höhenkaltluft hier wieder nach Nordosten aus. Können mal kräftiger werden. Auch der Alpenrand nicht ganz ruhig. Zwischendurch gibt es viel Sonnenschein und die Temperaturen liegen dann meistens so zwischen 17 und 22 im Südwesten bei 23, 24 Grad. Der Wind aus West bis Südwest Stärke 3 bis 4. An Nord- und Ostsee Stärke 5. Die Aussichten im Nordosten immer etwas mühsamer für die Sonne. Einzelne Schauer unterwegs und kühl nach Südwesten zum Dienstag. Schon wieder richtig sommerlich. Also Tiefkolle wird verschwinden. Dafür kommt dann Hochnilüfer. Das ist übrigens ein weiblicher türkischer Vorname, Pina.
Dankeschön, Sven Plöger, der mich, glaube ich, nicht mehr hört. Ich winke mit den Wetteraussichten.
Tschüss.
Und Nilüfelja heißt Lotusblüte übrigens übersetzt. Das waren die Tagesthemen. Weiter geht's hier im Ersten mit dem Wort zum Sonntag. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin und Ihnen allen eine gute Nacht.